Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir sind noch nicht ganz vollzählig, weil es möglicherweise Behinderungen auf den Straßen gibt, aber wir fangen dennoch gleich an. Und dann würde ich das Thema Corona aufrufen. Da gab es mehrere Fragen aus dem Saal. Herr Wackett.
Ja, eine Frage wahrscheinlich im Gesundheitsministerium logischerweise. Das österreichische Gesundheitsministerium hat gesagt, dass sie eine Zulassung von BioNTech durch die EMA in der nächsten Woche erwarten. Ist das auch Stand hier von Ihnen?
Ja, ich kann Ihnen jetzt leider zum Zeitrahmen der EMA-Zulassung nichts sagen. Wir rechnen tatsächlich in den kommenden Wochen mit einer Zulassung. Ich kann das jetzt aber nicht genau terminieren.
Dann weitere Fragen zum Thema Corona? Dann Herr Kollege.
Hauptstadtstudio Hörfunk. Herr Gülde, Stichwort Boostern. Ist genügend Impfstoff da? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wie ist die Positionierung, was eine Priorisierung angeht? Ist das Thema für Sie jetzt vom Tisch oder muss eine Priorisierung noch vorgenommen werden? Und kriegen die Hausärzte das auf die Reihe, wenn Sie das mal allgemeinverständlich noch mal erklären könnten? Danke.
Gerne. Herr Minister Spahn hat sich heute im Rahmen des SZ-Wirtschaftsgipfels auch zu diesem Thema geäußert. Er hat klar gesagt, wir haben tatsächlich genügend Impfstoffdosen vor Ort, um die Boosterimpfungen durchzuführen. Gleichzeitig gab es gestern einen Brief gemeinsam mit KBV-Chef Andreas Gassen an die Kassenärzte, in denen auch noch mal darauf hingewiesen wurde, dass diese Boosterimpfung jetzt nicht Stichtag genau 6 Monate nach der Zweitimpfung beziehungsweise Erstimpfung dann mit anderen Impfstoffen zu erfolgen hat, sondern dass man da zeitlich flexibel vorgehen kann und dass diese Impfung tatsächlich auch für jeden möglich sein soll, der diese Impfung wünscht, also jetzt keine direkte Priorisierung da vorgesehen ist. Klammer auf, aber dazu, Sie wissen, zu Beginn dieses Jahres gab es eine Priorisierung der Impfung und entsprechend sind Leute, die sich jetzt boostern lassen wollen, in der Regel auch priorisiert gewesen.
Wenn ich darf, danke, würde ich in dem Zusammenhang einfach gerne sagen, dass gestern 436.000 Impfungen gemeldet wurden. Das ist die höchste Zahl, die wir seit einiger Zeit gemessen haben. Uns ist allen klar, dass das als Impftempo noch nicht ausreicht, dass das jeden Tag doch noch deutlich mehr werden muss. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass viele Bürger und Bürgerinnen doch die Notwendigkeit erkannt haben und dass sie das Bewusstsein dafür bekommen haben, dass Impfungen weiterhin das größtmögliche Maß an Schutz für den Einzelnen, die Einzelne bedeuten und an Sicherheit für uns als Gemeinschaft. In diesen 436.000 Impfungen sind natürlich sowohl Grundimmunisierungen wie Auffrischungsimpfungen enthalten. Wie gesagt, das kann nur ein Schritt zu noch deutlich höheren Zahlen jeden Tag sein, aber die Richtung stimmt.
Also vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf an dieser Stelle, es sind von diesen 435.000 Impfungen sind 317.000 Boosterimpfungen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Herr Gülde, ich wollte Sie noch mal fragen, weil das immer wieder bei Twitter zum Beispiel aufkommt, dass Leute in Impfzentren weggeschickt werden, denen eben 3, 4, 5 Tage zu der 6-Monats-Frist fehlen. Und das ist ja offensichtlich ein Problem. Warum regelt man das nicht? Der Minister sagt zwar, man will das flexibel handhaben, aber offenbar sagen dann die Diensthabenden in den Impfzentren, tut mir leid, Stichtag ist Stichtag. Warum wird es nicht einfach verfügt, zu sagen, man lässt diese 6-Monats-Grenze, man hebt sie auf?
Genau das fragt auch Birgit Wilke von KNA.
Ja. Genau deshalb hat es ja gestern diesen Brief an die Kassenärzte gegeben, um eine solche flexible Regelung zu ermöglichen. Und ja, Herr Grimm, vielleicht einfach kurz dazu. Flexible Regelung heißt natürlich, dass die Empfehlung nicht komplett aufgehoben ist. Also wenn Sie jetzt gerade eine Zweitimpfung hinter sich haben, dann können Sie jetzt nicht sofort dann wieder zum Arzt und sich boostern lassen, sondern flexible Regelung heißt, dass diese nicht auf den Stichtag genau jetzt einzuhalten sein muss. Aber selbstverständlich sollte es schon halt eben so gehandhabt werden, dass Sie ungefähr sechs Monate warten. Aber das muss jetzt nicht der genaue Stichtag sein, sondern das können auch mal 2 Tage weniger oder 2 Tage mehr sein.
Zusatz?
Aber dieser Brief, den Sie jetzt geschickt haben, ist keine Anweisung. Das ist eine Bitte, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich frage das deshalb, weil wir es ja in Deutschland eben mit Fristen und Stichtagen sehr genau nehmen und dieses Land ja nun bürokratisch ist, wie es nun mal ist.
Aber in Ihrer Frage schwingt ja gleichzeitig halt eben mit, dass das eben eine sehr bürokratische Lösung wäre entsprechend. Und wir wollen natürlich auch noch sehen, dass wir den Praxisalltag aufrechterhalten können. Und wenn jetzt ein Arzt nun von vornherein halt eben erkennen muss, auf welchen Stichtag legt man sich jetzt fest, also das wäre ja dann ein neuer Stichtag, der festzulegen wäre. Und aus diesem Grund macht man das eben entsprechend nicht, sondern sagt, wir müssen in diesem Fall flexibel bleiben.
Nochmal, ist es eine Bitte oder ist es eine Anweisung?
Es ist eine Bitte.
Martina Herzog von dpa merkt an, es gab eben zwei Zahlen, 436 oder 435.000 Impfungen. Mir war das nicht aufgefallen. Aber
doch, das stimmt, ist mir auch aufgefallen. Also ich empfehle, auf dem Impfdashboard des RKI nachzugucken. Ich hatte das kurz vor der PK getan. Aus meiner Erinnerung waren es 436. Also, liebe Frau Herzog, schauen Sie es kurz nach. Eine der beiden Zahlen wird stimmen.
Wenn die ganz genaue Zahl benötigt wird, ich kann es gerne sagen, das sind 435.713.
Gerundet. Also. Sehr schön. Danke für die Klärung. Dann habe ich Herrn Reitschuster, Frage ans Gesundheitsministerium. Der Virologe Kekulé spricht von einer unsichtbaren Welle unter Geimpften und hält Ausnahmen von strengen Regeln für diese für gefährlich. Wie stehen Sie zu solcher Kritik?
Also wir haben immer gesagt, es gibt tatsächlich Impfdurchbrüche. Und wir sehen natürlich halt eben auch, dass Menschen sich mit vollständiger Impfung auch noch infizieren können. Wir haben auch nichts anderes behauptet. Wenn wir uns aber die Situation in den Krankenhäusern und in den Intensivstationen insbesondere ansehen, dann sehen wir da natürlich gehäuftes Auftreten von Ungeimpften. Und das ist überproportional. Und von daher bleibt es bei den Regelungen und unseren Äußerungen halt eben dazu, sich auch impfen zu lassen. Und ja, es gibt entsprechende Empfehlungen auch des RKI zum Umgang mit Geimpften. Aber auch dazu vielleicht einfach nochmal, sobald Symptome auftreten und sobald ein Ungeimpfter positiv getestet wurde, gilt er nicht mehr jetzt im klassischen Sinne als geimpft, sondern als infiziert. Und hat auch entsprechend die Maßnahmen zur Absonderung dann eben einzuhalten.
Ja, ich will es vielleicht auch noch mal wiederholen. Wir hatten dieses Thema hier ja häufig. Es gibt ja mittlerweile Bundesländer, die erheben die Inzidenz getrennt nach Geimpften und nach Ungeimpften. Sachsen ist ein solches Bundesland. Dort lag, stand gestern nach Angaben des Landesministeriums, die 7-Tage-Inzidenz der Ungeimpften bei 1823. Die der Geimpften bei 64. Bayern macht das nur einmal wöchentlich. Am vergangenen Donnerstag war es 953 bei Ungeimpften, 97 bei Geimpften. Da mag es leichte Unschärfen geben, weil unzweifelhaft, darüber hatten wir auch schon häufiger gesprochen, Ungeimpfte etwas häufiger getestet werden. Aber das Bild ist eindeutig und es wird von allen Wissenschaftlern auch bestätigt. Ungeimpfte tragen deutlich mehr zur Pandemie bei. Geimpfte tragen deutlich weniger zur Pandemie bei. Geimpfte haben einen erheblich größeren, um ein Vielfaches größeren Schutz vor schwerer Erkrankung, Intensivbehandlung oder gar Tod. Das sind die Fakten und die bleiben.
Herr Reitschuster fragt nach, es geht ihm, also Kekulé, aber nicht um die Ansteckungsgefahr durch Geimpfte, sondern um die Krankheitszahlen.
Also, ja, ich hatte ja gerade ausgeführt, dass sobald jemand infiziert ist und positiv getestet wurde, er entsprechend auch in der Statistik auftaucht und auch die entsprechenden Maßnahmen dann zur Absonderung einzuhalten sind.
Herr Lücking?
Ja, nochmal ans BMG. Sie sprachen jetzt gerade so von plus minus 3 Tagen bei dieser Impfgrenze oder es ging auf jeden Fall um Tage. Ich meine mich erinnern zu können, dass Herr Spahn hier schon mal von Wochen gesprochen hat, also so 5 Monate und 2 Wochen oder etwas in der Richtung.
Ich meine jetzt auch, das war beispielhaft meine Angabe. Entsprechend könnten das auch 2 Wochen sein. Aber im Grundsatz gilt nach wie vor halt eben diese Regel von 6 Monaten.
Okay, also im Prinzip die Entscheidung des Arztes und...
Genau so ist es,
ja. Vielen Dank.
Weitere Fragen zu Corona aus dem Saal? Herr Wackett nochmal.
Geht. Und das Thema Quarantäneregelungen, gerade mit Blick auf Österreich, da ist es ja so, dass nach jetzigen Regelungen ja bei der Rückkehr nach Deutschland Kinder auch in Quarantäne müssen, 5 Tage. Gibt es da Überlegungen, das zu ändern? Weil das bedeutet ja eigentlich, dass Familien so schwer Urlaub machen können. Dort.
Also bislang gibt es keine Überlegungen, das jetzt zu ändern. Hintergrund des Ganzen ist, es wurde ja bereits geändert, dass diese Quarantäneregelung dann eben für Kinder dann 5 Tage beträgt. Ursprünglich waren es ja mal 2 Wochen. Und ich kann Ihnen da jetzt keine Änderungen da in Aussicht stellen. Also Hintergrund des Ganzen ist ja, einen erhöhten Eintrag von Infektionen dann aus Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebieten nach Deutschland zu verhindern.
Herr Grimm.
Herr Seibert, ich wollte Sie noch mal fragen, was morgen ist es die Kanzlerin auf der MPK zu tun gedenkt. Möchte sie noch mal ein Signal senden an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, die Gefahr des Virus nicht zu unterschätzen? Gibt es konkretes Regierungshandeln, das die geschäftsführende Kanzlerin noch vorhat? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen einstimmen.
Ja, ich denke, der Podcast der Bundeskanzlerin am Wochenende, der ja sehr viel beachtet wurde, ist die richtige thematische Einstimmung, wenn ich Sie darauf verweisen darf. Erstens mal natürlich mit dem dringenden Appell, sich impfen zu lassen, und zwar da, wo es noch nicht stattgefunden hat, grundimmunisieren zu lassen, aber eben auch für die vielen, vielen Millionen von Menschen, die die 2 Impfungen schon hatten, sich zum gegebenen Zeitpunkt dann wirklich zur Auffrischungsimpfung bereit zu finden. Sie hat 3 wesentliche Punkte genannt, auf die es ihr ankommt, und das sind sicherlich auch Punkte, die sie in dieser MPK morgen dann auch vorbringen wird. Wir brauchen ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern. Das war immer hilfreich in dieser Pandemie, wenn wir das hatten. Einheitliches Vorgehen heißt nicht, dass jeder die gleichen Maßnahmen ergreifen muss. Einheitliches Vorgehen heißt, dass es eine einheitliche Vorstellung davon geben muss und auch Verabredung darauf geben muss, was man beim Eintritt beispielsweise eines ganz bestimmten Schwellenwerts der Hospitalisierung zusätzlich zu unternehmen hat, um die Gefahr abzuwenden. Zweitens wird das Thema Impfen und drittens wird das Thema Auffrischungsimpfen. Wie kann das so organisiert werden, dass es wirklich Tempo gewinnt, im Mittelpunkt für die Bundeskanzlerin stehen? Aber ich will jetzt weiteren Beratungen nicht vorgreifen. Das sind sicherlich Themen.
Herr Jessen.
Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium zur Folgenbekämpfung der Pandemie. Der Kultur- und Kunstbereich gehört neben Verkehr zu den am stärksten Betroffenen der Pandemie. Für diesen Bereich waren im vergangenen Jahr insgesamt etwas über 4 Milliarden an Unterstützung gesichert worden. Die 2. Tranche wird derzeit ausgezahlt. Wenn die Pandemie, wie abzusehen ist, weiter anhält, haben Sie weitere Hilfspakete zur Unterstützung vor allem von Solo-Selbstständigen in diesem Bereich in Arbeit oder überlassen Sie das der zukünftigen Regierung?
Altmaier hat sich ja auch öffentlich geäußert zur Verlängerung der Corona-Hilfen und dabei deutlich gemacht, dass die Konjunkturlage zwar robust ist, aber die Unsicherheiten aufgrund der, das haben Sie auch angesprochen, sehr ernsten Corona-Lage wieder steigen. Daher plädiert er für eine Verlängerung der Überbrückungshilfe 3+. Diese Verlängerung wird gerade zwischen Bund und Ländern beraten und abgestimmt. Parallel läuft, das hatten wir ja auch schon gesagt, die Debatte in Brüssel über die Verlängerung des Temporary Framework. Das ist der beihilferechtliche Rahmen, der dafür notwendig ist. Am 31.12. laufen ja die Hilfen aus. Und gemeint sind damit mit den Zuschüssen die Überbrückungshilfe 3 für Unternehmen und Neustarthilfe für Solo-Selbstständige, ebenso wie das KfW-Sonderprogramm, das heißt die zinsvergünstigten Kredite.
Meine Frage zielte auch darauf ab, dass es ja für den Veranstaltungsbereich einen gesonderten Etat, ich glaube in Höhe von 2 Milliarden, gibt, der derzeit über das BKM sozusagen ausgezahlt wird. Ist vorgesehen, dass dieser Etat ebenfalls fortgeführt bzw. aufgestockt wird?
Ja, zu den Einzelheiten, was jetzt genau verlängert wird und so weiter, da müssen wir die Gespräche zwischen bunten Ländern abwarten. Da kann ich Ihnen jetzt noch keine Einzelheiten nennen.
Dann habe ich noch einmal Herrn Reitschuster eine Frage ans Gesundheitsministerium. Welche Rolle spielen Genesene in der Strategie der Bundesregierung? Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über den Anteil von Genesenen unter Erkrankten generell und auf den Intensivstationen?
Ehrlich, ich muss offen gestehen, ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Also sowohl Genesene als auch Geimpfte haben ein geringeres Risiko, sich erneut anzustecken. Und insofern setzen wir natürlich weiterhin darauf, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und ja, auch Genesene haben einen Schutz. Aber die Gefahr, sich jetzt irgendwie bewusst dem Risiko einer Infektion auszusetzen und daran schwer zu erkranken, das ist natürlich etwas, was wir unter keinen Umständen wollen. Aber ja, auch Genesene tragen halt eben dazu bei, dass sich das Virus dann nicht weiter verbreitet in der Regel. Und insofern gelten sie auch vollständig Geimpften als gleichgestellt.
Dann habe ich noch eine Frage von Frau Herzog, dpa, gibt es eine Einladung an Vertreter der Ampelparteien auf Bundesseite an der morgigen MPK? Also Bundesseite, meint sie, über die Länder sind Sie teilweise schon involviert?
Naja, über die Bundesregierung sind Sie es natürlich auch, der Vizekanzler zum Beispiel. Es gibt auch andere, also ich kann jetzt nicht genau die Liste der Bundesminister, die morgen teilnehmen, Ihnen aufsagen. Es sind mehrere, wie immer bei diesen MPKs. Und natürlich sind dabei auch Vertreter der Ampelparteien.
Dann habe ich noch eine Frage von Rosanna Pugliese von ANSA. Es gibt Nachrichten über Covid-Patienten, die, sie schreibt, in Italien verlegt worden sind. Ich vermute, sie meint, nach Italien verlegt worden sind. Können Sie das bestätigen und wie viele sind es bislang?
Weiß nicht. Also ich kann diese Berichte tatsächlich nicht bestätigen. Ich habe zwar auch davon gehört, aber ich müsste die Fragestellerin bitten, sich da an das Land Bayern zu wenden. Mir liegen keine Kenntnisse zu Patientenverlegungen ins Ausland vor.
Okay, und dann hatte ich noch Herrn Jessen, auch noch zu Corona.
Ja, Frage entweder ans BMG oder vielleicht BMI, ich weiß es nicht. Es mehren sich jetzt Berichte, dass vor allem in Süddeutschland wieder von vor allem jungen Menschen Corona-Partys zwecks Infektion veranstaltet werden, um dadurch relativ in der Hoffnung auf milden Verlauf schnell in den genesenen Status zu kommen. Haben Sie Kenntnis davon? Wird das irgendwo registriert? Und haben Sie irgendwelche Handhaben, um solche, ich sag jetzt mal, Workarounds zu vermeiden oder zu bekämpfen?
Also im Bundesinnenministerium liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Es kann möglicherweise sein, dass Erkenntnisse bei den Landesbehörden vorliegen. Es ist ja entscheidend, welche Regelungen in dem jeweiligen Bundesland gelten für das Zusammenkommen von größeren Personengruppen. Insofern werden auch die Länder darauf reagieren, wenn solche Erkenntnisse vorliegen. Ungeachtet dessen ist das natürlich unverantwortlich. Wir sehen ja im Moment, dass die Infektionszahlen extrem stark steigen, so stark, wie wir es bis in der Pandemie bisher noch nie hatten. Insofern ist ein Verhalten, was darauf angelegt ist, noch mehr Infektionen zu generieren, natürlich aus Sicht des BMI absolut unverantwortlich.
Außerdem ist es ein Spiel mit einer schweren Erkrankung. Es stimmt ja, dass junge Menschen deutlich seltener schwer erkranken. Das heißt aber nicht, dass sie nicht schwer erkranken können. Und es gibt dafür genügend Beispiele. Und es heißt nicht, dass sie nicht mit Langzeitfolgen zu tun haben können, die sich vielleicht die Teilnehmer an einer solchen Party erstmal gar nicht vorstellen können. Also das ist in jeder Hinsicht unverantwortlich, wie der Kollege gerade sagte.
Dann verlassen wir das Thema Corona und kommen zu einem neuen Thema. Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung fragt zum Thema Ruhestand der Kanzlerin. Herr Seibert, können Sie bitte erläutern, warum die Bundeskanzlerin einen höheren Personalbedarf hat als ihr Vorgänger?
Ja, was ich sagen kann, ist, dass gestern der Hauptausschuss des Deutschen Bundestages auf einen entsprechenden Antrag vom Finanzministerium und dem Kanzleramt der Ausbringung zusätzlicher Stellen im Haushalt 2021 des Kanzleramtes zugestimmt hat. Es handelt sich um Stellen, die für die Einrichtung des künftigen Büros der Bundeskanzlerin nach ihrem Ausscheiden benötigt werden. Es entspricht langjähriger Staatspraxis, dass Bundeskanzlern außer Dienst ein Büro zur Verfügung gestellt wird, um bei der Erfüllung der nachwirkenden Amtspflichten zu unterstützen. So wird es auch im Fall des Ausscheidens der Bundeskanzlerin sein. Sie wird als künftige Bundeskanzlerin AD im Bundesinteresse liegende Aufgaben wahrnehmen, die aus diesen fortwirkenden amtlichen Pflichten resultieren. Und das Personal arbeitet der künftigen Bundeskanzlerin AD fachlich und organisatorisch bei der Erledigung dieser nachamtlichen Aufgaben zu. Private Angelegenheiten oder Tätigkeiten, die auf Einkünfte gerichtet sind, werden nicht durch dieses künftige AD-Büro unterstützt.
Dazu Herr Haug.
Das hat jetzt aber noch nicht beantwortet, warum Frau Merkel dann trotzdem einen höheren Mitarbeiterstab offenbar braucht, als das bei Herrn Schröder noch der Fall ist. Es gibt eine Neuregelung, die der Haushaltsausschuss beschlossen hat, die aber erst für künftige Kanzler gelten soll. Warum orientiert sich die Kanzlerin nicht an dieser Regel und geht da quasi mit Vorbildfunktion voran?
Und Herr Fried stellt die Zusatzfrage gleich auch selber. Erwartet sie mehr zu tun zu haben als Gerhard Schröder?
Also prinzipiell kann ich Beschlüsse der Legislative, denn um sowas handelt es sich ja mit der Entscheidung des Hauptausschusses und ihrer Gremien hier, nicht kommentieren. Ich kann darauf verweisen, dass der Wortlaut, Sie sagen es selber, des Beschlusses des Haushaltsausschusses sich auf zukünftige Bundeskanzler bezieht, also der Beschluss von 2019. Also ist er auf die amtierende Bundeskanzlerin nicht anwendbar. Und ich kann sonst noch sagen, dass im Vergleich zu den Büros der beiden Amtsvorgänger der Bundeskanzlerin die Büros in ihrer personellen Ausstattung im Bereich der Leitung keinen Unterschied machen. Es handelt sich jeweils um zwei Stellen, B6.
Dann dazu hatte ich noch Herrn Lücking. Nee, das ist es.
Das passt. Kurze Lernfrage zur Abrundung des Themas. Wie lange soll dieses Büro insgesamt bestehen?
Dazu kann ich Ihnen jetzt ehrlich gesagt keine Auskunft geben. So ist es vorgesehen, dass bei gegebenenfalls eintretenden künftigen Veränderungen entsprechend auch die personelle Ausstattung des Büros angepasst wird.
Dann Herr Grimm.
Herr Seibert, 9 Mitarbeiter sind ja keine Kleinigkeit. Frau Merkel hat ja gesagt, dass sie erst mal ein wenig schlafen und lesen will. Und dann mal schauen, was sie zu tun gedenkt. Bei 9 Leuten könnte man ja auf die Idee kommen, dass sie einiges vorhat. Wissen Sie da schon mehr als wir?
Also erstens mal haben Sie ja die Aussagen der Bundeskanzlerin über das, was sie zunächst einmal zu tun gedenkt. Ansonsten ist es dann die Aufgabe des künftigen Büros der Bundeskanzlerin AD, über die Aufgaben und die tatsächlich dort geleisteten Funktionen Auskunft zu geben und nicht des Regierungssprechers heute.
Herr Kollege, mit der nächsten Frage.
Ja, Fabian Busch von web.de und GMX. Die Kollegen von der dpa haben gestern gemeldet, dass diese Stellen aus den nicht besetzten Stellen besetzt werden sollen im Verteidigungsministerium. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Also sind das Stellen, die sozusagen sowieso offen wären?
Ich glaube, dazu kann die Kollegin aus dem Verteidigungsministerium am besten etwas sagen.
Ja, vielen Dank. Ich kann Ihnen das gerne mal einordnen. Also vielleicht vorneweg, diese Regelung ist zwischen dem Bundeskanzleramt, dem Bundesfinanzministerium und unserem Haus abgestimmt. Und einfach mal zur Erläuterung, es handelt sich hier nicht um Dienstposten, sondern um Haushaltsstellen, die verschoben werden. Das ist auch nicht identisch. Es werden also keine Menschen umgeschichtet oder umversetzt und auch keine Aufgaben abgeschichtet, sondern das ist eine haushalterische Umschichtung von Haushaltsmitteln in unserem Ressort, die im Übrigen auch so oder so stattgefunden hätte im Jahr 2022. Wir sind ja eine sehr, sehr große Organisation mit rund 265.000 Frauen und Männern, wo auch Ablauf organisatorisch viel Bewegung ist. Ich gebe Ihnen einfach mal ein Beispiel, das Thema Altersteilzeit. Da werden Haushaltsstellen frei, die werden dann entsprechend abgeschichtet. Und so ist das auch in diesem Fall entstanden, diese Idee. Und das BMVG stellt diese Stellen auch gerne zur Verfügung. Weil die Frage vielleicht noch mit aufkommen könnte, das sind keine äquivalenten Haushaltsstellen, also sprich nicht B6, sondern für B6, sondern eine Verfügungsmasse an Geldern, die frei wird. In diesem Bereich sind das Gelder aus dem mittleren Dienst zivil und es entsteht weder Menschen ein Schaden, noch hat der Geschäftsbereich BMVG da irgendwelche Nachteile.
Herr Grimm, nee, erstmal Herr Huck dazu und dann...
Wahrscheinlich das BMF zuständig, aber mit welchen jährlichen Kosten rechnen Sie denn dann? Also wir wissen ja jetzt nicht, wie lange diese Büros in der Stärke betrieben werden, aber mit was kalkulieren Sie denn dann erstmal im ersten Schritt?
Dann müssen wir einmal die Plätze wechseln.
Vielen Dank für die Frage. Zum Vorgang, zur Vorlage des Bundeskanzleramts in dieser Sache hat sich Herr Seibert ja schon geäußert. Das Bundesverteidigungsministerium hat sich ja ähnlich oder auch dazu noch verhalten. Die konkreten Zahlen zu den Ausgaben müsste ich nachreichen.
Dann hatte ich Herrn Grimm noch mal.
Herr Seibert, könnten Sie uns vielleicht sagen, ob Frau Baumann und Frau Christiansen auf diese beiden Leitungsstellen kommen? Oder Sie?
Frau Baumann wird das zukünftige Büro der Bundeskanzlerin nicht leiten und Frau Christiansen auch nicht.
Dann habe ich noch eine Frage von Herrn Reitschuster. Die Haushaltspolitikerin Gesine Lötsch von der Linkspartei warf der Kanzlerin vor, sie wolle wohl ein Schattenkanzleramt aufmachen. Wie kommentieren Sie das?
Ich kommentiere keine Äußerungen aus dem parlamentarischen Raum. Ich habe hier dargelegt, was es zu diesem Thema für aus Sicht des Kanzleramtes heute darzulegen gibt.
Dann das Finanzministerium?
Ja, ich könnte insoweit vielleicht nachreichen, dass zu Ihrer Frage zu den Summen Sie diese anhand der Stellen errechnen können. Wenn Ihnen die Stellen bekannt sind, dann können Sie die Summe daraus berechnen.
Ich will Herrn Grimm lieber noch nachreichen, weil ich das gerade vergessen habe. Ich werde das auch nicht leiten. Nicht, dass Sie wegen der Auslassung meines Namens gerade jetzt irgendwie
Seibert schließt nicht aus.
Schlüsse ziehen. Deswegen die drei Gedankennamen. So.
So, gibt es jetzt zu diesem Thema noch Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Thema Belarus. Da habe ich jedenfalls online mehrere Fragen, habe ich im Saal Fragen? Offenbar nicht. Dann muss ich mich jetzt in die Fragen nochmal einlesen. Herr Isipov von der Deutschen Welle fragt an das Auswärtige Amt und ja, als Auswärtige Amt, würde Deutschland an einer Rückführung der Migranten aus Belarus in die Herkunftsländer beteiligen und wenn ja, in welcher Form? Ja, pardon. Jetzt.
Ja, wir stehen zu dieser und anderen Fragen natürlich in Austausch mit unseren Partnern, mit auch den internationalen Organisationen, die sich, die den Auftrag haben, sich um Migranten und Flüchtlinge zu kümmern. Wir wissen, dass das irakische Außenministerium erklärt hat, dass sich 170 Irakerinnen und Iraker für eine zeitnahe Rückführung aus Belarus gemeldet hätten und derzeit die notwendigen Pässe ausgestellt werden und es dort Gespräche mit den belarussischen Stellen zur Umsetzung gibt. Insofern ist der Eindruck, der sich uns im Moment bietet, der, dass es von irakischer Seite ein aktives Bemühen gibt, den irakischen Staatsangehörigen dort eine Rückkehr zu ermöglichen. Ich kann jetzt nicht von konkreten Plänen berichten, dass die Bundesregierung dabei eine Rolle spielt.
Der Kollege Ratz von Reuters fragt an das Innenministerium, wie ist aktuell die Lage an der deutsch-polnischen Grenze mit Blick auf die ankommenden Flüchtlinge?
Der Trend der Feststellung an der deutsch-polnischen Grenze ist in den letzten Tagen niedriger gewesen als in den Tagen zuvor. Wir hatten am vergangenen Wochenende insgesamt etwa 260 Feststellungen von unerlaubt eingereisten Personen. Das sind im Schnitt zwischen 70 und 80 pro Tag. Ich erinnere daran, wir hatten vor einigen Wochen mal einen deutlich höheren Schnitt, 400 pro Tag. Also insofern ist zumindest an der deutsch-polnischen Grenze die Situation etwas zurückgegangen.
Direkt dazu, Herr Jessen?
Nein, geht einher. Dann, also zu Belarus, ja.
Dann würde ich gerne noch erstmal hier die Online-Fragen noch ein, zwei abarbeiten, weil es doch relativ viele sind. Herr Nels fragt an Herrn Seibert, es hält sich die Kritik am Telefonat von Bundeskanzlerin Merkel mit Lukaschenko. Hat die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungszeit auch vorher schon mal mit zweifelhaft ins Amt geratenen Regierungschef gesprochen, um bestimmte Ziele zu erreichen? Und ich füge hinzu die Frage von Herrn Esipov, was hat Herr Lukaschenko der Kanzlerin zur Lösung der Krise an der Grenze vorgeschlagen und für wann ist das nächste Telefonat mit Herrn Lukaschenko geplant?
Ja, es ist eine Menge auf einmal. Ich will mal so anfangen. An der Grenze von Belarus zu Polen besteht eine dramatische und aus humanitären Gesichtspunkten sehr besorgniserregende Lage. Eine Lage, in der Tausende von Menschen leiden. Wir wissen, dass das Regime in Belarus diese Lage herbeigeführt hat, dass es Verantwortung für sie trägt. Und das haben wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern auch immer klar gesagt. Um diese besorgniserregende humanitäre Lage für Tausende von Menschen zu verbessern, hat es Sinn, auch mit denen zu sprechen, die in Minsk die Möglichkeiten haben, diese Situation zu verändern, auch wenn es um einen Machthaber geht, dessen Legitimität Deutschland wie alle anderen europäischen Mitgliedstaaten nicht anerkennt. Darum hat die Bundeskanzlerin mit Herrn Lukaschenko telefoniert, um humanitäre Auswege zu finden, um dem UNHCR beispielsweise Zugang zu verschaffen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen steht zur Verfügung und wir sehen jetzt, dass erste Hilfe die Menschen vor Ort auch erreicht. Wichtig ist, dass daraus ein permanent gewährter Zugang wird für UNHCR und für IOM. Und sie hat dieses Telefonat eng abgestimmt mit der Europäischen Kommission geführt und nach vorheriger Information wichtiger Partner, gerade auch in der Region. Ich will noch mal sagen, die Haltung der EU in dieser Krise ist exakt auch unsere Haltung. Die Linie der EU, beispielsweise bei der Verschärfung der Sanktionen, ist exakt auch unsere Haltung. Wir bringen uns engagiert in die europäischen Beratungen ein, zuletzt Außenminister Maas beim Rat der Außenminister. Und seien Sie gewiss, dass, wenn die Bundeskanzlerin solche Telefonate führt, sie natürlich auch die bekannten europäischen Positionen darin vertritt.
Dann Herr Jessen.
Ja, das bezieht sich auch auf das Telefonat. Hat denn Herr Lukaschenko in dem Telefonat der Kanzlerin irgendwelche Zusagen gegeben oder hat er nur zur Kenntnis genommen? Können Sie uns dazu etwas sagen?
Ich habe über dieses Telefonat hier heute nicht mehr zu sagen, als wir in der Pressemitteilung dazu bekannt gegeben haben.
Weitere Fragen zum Thema aus dem Saal? Dann muss ich hier noch mal ganz kurz schauen, was ich online noch habe. Die hatten wir. Ich habe noch Herrn Talibi von Al Jazeera. Wie war es die Ankündigung der deutschen Behörden in München, Flüchtlinge von der weißrussisch-polnischen Grenze aufzunehmen?
Also ich weiß jetzt nicht, wo das aktuell herkommt. Wir hatten ja am vergangenen Wochenende einmal diese Gerüchtelage, dass es Planungen gäbe, Menschen aus Weißrussland, aus Belarus nach Deutschland aufzunehmen. Das ist falsch. Das haben wir auch dementiert. Es gibt solche Planungen nicht. Ich denke, die aktuellen Entwicklungen, die wir dort sehen, zeigen noch einmal deutlich, der Weg nach Belarus ist für die meisten Menschen, die nach Deutschland wollen, eine Sackgasse. Und es gibt keine Planung, da Aufnahmen zu bewilligen.
Dann beenden wir das Thema. Gibt es Fragen zu anderen Themen aus dem Saal? Herr Vorrat.
Ja, ich hätte eine Frage ans BMVG. Es bezieht sich auf den Fall der Frau Oberstleutnant B., die als Transgender eine gewisse Prominenz erzielte und in einem öffentlich zugänglichen YouTube-Podcast unter anderem sagt, ich zitiere wörtlich, ich lasse mich gerne vögeln in Darkrooms und ich bin in einem Kollektiv, wir machen unsere eigenen sexpositiven Partys, ist geil. Auf unsere Anfrage, inwieweit dies mit § 17 Soldatengesetz vereinbar ist oder eben nicht, wonach das Verhalten eines Soldaten auch außerhalb des Dienstes das Ansehen der Bundeswehr nicht ernsthaft beeinträchtigen darf, teilten Sie mit, Sie könnten dies aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht kommentieren. Im Unterschied dazu haben Sie im vergangenen Jahr im Fall eines anderen Offiziers, der als Referent bei Ihnen im Haus tätig war und bei Instagram ein falsches Gefällt mir geklickt hat, hier in der Pressekonferenz sowie via Twitter die Vorwürfe gegen den Soldaten aufgegriffen und mitgeteilt, man werde das umgehend und sorgfältig prüfen und habe sofort Ermittlungen eingeleitet. Ich frage also, wie begründen Sie diese Ungleichbehandlung? Wieso gilt für den einen Offizier, der sogar prominent in der Öffentlichkeit steht, der Persönlichkeitsschutz und für den anderen nicht?
Das trifft sich gut, dass Sie mir die Frage stellen, denn ich habe Ihnen auf beide Anfragen geantwortet und es gilt nach wie vor der Persönlichkeitsschutz. Ich sehe überhaupt keine Ungleichbehandlung. Ich werde zu beiden keine Stellung nehmen. Was ich Ihnen aber grundsätzlich sagen kann, ist, dass wenn wir den Eindruck bekommen oder es Meldungen gibt, dass etwas unrechtmäßig läuft, dass wir dann selbstverständlich uns das sehr genau anschauen. Und darüber hinaus kommentiere ich beide Fälle nicht.
Aber nochmal die Frage. Sie haben aber in dem vorigen Fall öffentlich diesen Fall durchaus kommentiert und der war einer konkreten Person zuzuordnen.
Das teile ich nicht. Ich habe gar nichts kommentiert. Das sind Persönlichkeitsschutzrechte und alle werden gleich behandelt. Und das gilt in beiden Fällen so. Und wie gesagt, also es gibt inhaltlich zu beiden Fällen nichts zu ergänzen.
Inhaltlich nicht, aber Herr Thiels hat hier in der BPK dazu Stellung genommen damals.
Ich habe meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen.
Herr Lücking dazu?
Ja. Ja, ans BMVG wäre in dieser Hinsicht nicht eine Differenzierung notwendig. Der angesprochene Fall von damals, der hatte ja dienstliche Inhalte, der jetzt angesprochene Fall hat ja rein private Inhalte. Wäre es nicht an der Zeit, die Social-Media-Regeln der Bundeswehr diesbezüglich noch mal deutlich zu überarbeiten?
Ja, vielen Dank, Herr Lücking. Sie haben das, glaube ich, verfolgt, dass die Social-Media-Regeln angepasst wurden. Das ist ja auch schon, ich weiß nicht, 2 Jahre her. Das wird kontinuierlich weitergeprüft, das, was das Thema Social-Media-Regeln angeht. Was eine Differenzierung angeht, so teile ich das nicht. Es ist eine sehr klare gesetzliche Vorgabe. Das hat auch nichts damit zu tun, dass wir uns sperren, irgendetwas zu sagen. Wir dürfen es schlichtweg nicht aus rechtlicher Sicht. Und dem kommen wir selbstverständlich nach. Und wenn Sie unterscheiden in privat und in, sage ich mal, dienstlich, dann tun wir das selbstverständlich auch. Zu beiden Fällen kann ich Ihnen nicht mehr sagen, als das, was ich gerade getan habe.
Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch eine Frage zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine von Olga Tanasitschuk von der ukrainischen Nachrichtenagentur. Am 15. November Hat Russlands Präsident Putin das Dekret über die Anerkennung durch die Russische Föderation der sogenannten wahren Ursprungsbescheinigung, die in den von Moskau besetzten Gebieten im Osten der Ukraine ausgestellt? Wie ist die Stellungnahme der Bundesregierung zu dieser Entscheidung?
Dazu muss ich Ihnen die Antwort nachreichen.
Okay. Dann noch Herr Lücking mit einem neuen Thema. Es war, glaube ich, Afghanistan.
Genau, die Frage richtet sich an das Bundesinnenministerium. Die Neue Osnabrücker Zeitung hatte Zahlen berichtet, die das Bundesinnenministerium an die Linksfraktion in einer kleinen Anfrage gemeldet hat. Demnach sind 22.738 Aufnahmezusagen ausgesprochen worden für Menschen aus Afghanistan. Wie viele dieser Menschen haben bereits Anspruch geltend gemacht und sind eingereist? Und eine Frage, die sich noch auf die Sicherheitsüberprüfung bezieht, da fehlt mir noch die Rückmeldung aus Ihrem Haus seit Montag und generell auch die Frage, wie viele Sicherheitsüberprüfungen wurden durchgeführt und abgelehnt?
Okay, also das sind ja einige Fragen gewesen. Ich versuche es noch mal in der Reihenfolge. Also Sie haben die Zahl 22.000 rund in Aufnahmezusagen genannt und daran die Frage angeknüpft, wie viele Leute haben einen Anspruch geltend gemacht. Eine Aufnahmezusage des BMI ist eine verlässliche Zusage der Behörden, auf die sich die Betroffenen berufen können. Das heißt also, alle diejenigen, die eine Aufnahmezusage erhalten haben, können sich darauf berufen und haben damit diesen Anspruch, auch nach Deutschland einzureisen. Bis zum vergangenen Montag, 15. November, sind seit dem 16.08.2021 insgesamt 7.600 Personen bereits nach Deutschland eingereist, davon 6.689 afghanische Staatsangehörige. Zur Sicherheitsüberprüfung will ich noch mal hervorheben, die Sicherheitsüberprüfung ist ein rein technischer Prozess im Grundsatz. Das heißt also, es werden Personendaten zu den Betroffenen in die Systeme eingegeben mit alphanumerischen und biometrischen Daten. Wenn vorhanden, dann wird ein Abgleich mit den in Deutschland vorhandenen Datenbanken durchgeführt. Und dann gibt es ein Ergebnis dieser Überprüfung. Das ist im Regelfall, also in der ganz überwiegenden Anzahl der Fälle, innerhalb weniger Minuten, teilweise in Sekundenschnelle erledigt, weil es ein technischer Vorgang ist. Und wenn es einen Treffer in einem System gibt, dann muss es natürlich manuell nachgeprüft werden per Konsultation derjenigen Behörde, die Informationen vorliegen hat. Das kann dann im Einzelfall auch mal länger dauern, aber das ist, es gibt ganz wenige Fälle, in denen das der Fall ist. Insofern ist das zumindest kein Flaschenhals, wie das manchmal beschrieben wird, dass die Sicherheitsüberprüfung in dem Prozess in irgendeiner Weise verlängern würde. Das ist nicht der Fall. Die Anzahl der Fälle, in denen es Bedenken gab, ist ausgesprochen gering. Ich habe keine konkrete Zahl jetzt dabei.
Ich würde gerne noch einen Satz ergänzen.
Sagen vielleicht auch eine Maßzahl dafür, in welcher Geschwindigkeit diese Zusagen eingelöst werden oder umgesetzt werden von den Betroffenen. Unsere Visastellen in der Region haben seit Ende der militärischen Evakuierung inzwischen über 3.000 Visa für Ortskräfte und besonders Gefährdete ausgestellt, davon rund 1.500 allein in den letzten 3 Wochen. Das zeigt also, dass die Geschwindigkeit, mit der es Menschen gelingt, aus Afghanistan auszureisen und mit denen wir sie auch in die Lage versetzen, sicher nach Deutschland zu kommen, deutlich anzieht. Und darüber sind wir sehr froh. Ende der Woche werden zudem 2.000 Menschen mit organisierten Charterflügen nach Deutschland weitergereist sein insgesamt. Sie haben mitbekommen, dass wir letzte Woche auch den ersten Charterflug direkt aus Afghanistan durchführen konnten mit 329 Menschen an Bord.
Wie schnell rechnen Sie, dass die aktuell rund 25.000 angenommenen Menschen dann letztendlich nach Deutschland haben ausreisen können? Also es war mal irgendwann von 2,5 Jahren die Rede. Rechnet man jetzt damit, dass das schneller geht? Denn das ist ja auch etwas, was die künftige Regierung dann durchaus die halbe Regierungsdauer belasten wird.
Also ich möchte einmal gerne diesen 2,5 Jahren widersprechen, weil das eine Zahl ist, die definitiv nie von dieser Stelle hier genannt wurde, bestimmt nicht von Seiten der Bundesregierung genannt wurde. Das ist, glaube ich, eine Hochrechnung, wo eine Zahl von 200 pro Woche, die irgendwann mal durch den Raum geisterte, die aber auch nie eine offizielle Angabe der Bundesregierung war, wo das hochgerechnet wurde. Deswegen, ich möchte mal sagen, davon ist nichts belastbar. Ich habe Ihnen gerade gesagt, wie es uns in den letzten Wochen gelungen ist, die Geschwindigkeit deutlich zu beschleunigen. Wir hoffen, dass wir das auch noch weiter deutlich beschleunigen können. Sie wissen, im Moment ist einer der Flaschenhälse die Möglichkeit für Menschen ohne Pass aus Afghanistan auszureisen, die im Moment nicht gegeben ist. Wir hoffen, dass wir dafür bald Lösungen finden, die es einer großen Zahl von Leuten dann ermöglichen würde, auszureisen. Das würde den Prozess extrem beschleunigen. Es wäre aber, glaube ich, nicht seriös, wenn ich jetzt hier eine konkrete Angabe machen wollte, in welchem Zeitraum die Ausreise für alle Leute möglich sein wird, weil es einfach von zu vielen Faktoren abhängt, die wir nicht kontrollieren können. Die Regeln für den Grenzübertritt können sich jederzeit wieder ändern, ohne dass wir das wirklich beeinflussen oder kontrollieren können. Und letztlich müssen wir auch damit rechnen, dass es, auch wenn es dem Gros der Menschen gelungen ist, auszureisen, es immer noch einzelne Menschen geben wird, die in einer besonders schwierigen persönlichen Lage sind und wo uns das noch mehr Zeit kosten wird.
Herr Vollrath?
Ja, zum Thema Aufnahmezusagen ans AA. Sie haben eine Anfrage von uns länger nicht beantwortet, deswegen hier nochmal. Es gibt Berichte, dass Leuten, denen die Aufnahmezusage vor Abflug aberkannt wurde, dass das Auswärtige Amt darüber informiert war, aber erst nach dem Abflug der Maschinen die Botschaft vor Ort in Islamabad in dem Fall informierte und diese Personen dann also ohne Visum in Deutschland standen. Können Sie dazu noch mal was sagen? Warum diese Weitergabe verzögert erfolgte?
Ja, ich kann dazu sagen, wir wissen, dass es einzelne Fälle gab, wirklich eine sehr geringe Anzahl von Fällen, in denen Aufnahmezusagen zurückgezogen wurden, nachdem die Personen bereits Visa erhalten hatten. Die Information lag dann nicht immer rechtzeitig in Islamabad vor, um die Visa vor Abflug nach Deutschland zu annullieren. Die Mehrzahl dieser Fälle konnte aber dahingegen geklärt werden, dass das Zurückziehen der Aufnahme fehlerhaft gewesen war, sodass die Menschen letztlich doch rechtmäßig nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz aufgenommen werden konnten.
Herr Jessen?
Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass unter den 25.000 Zusagen es auch Fälle gibt, wo tatsächlich kein ernsthafter Wunsch dahinter steht, tatsächlich dann nach Deutschland zu kommen, also sozusagen prophylaktisch Zusagen erteilt wurden? Oder gehen Sie davon aus, dass eigentlich alle, die jetzt auch eine Zusage haben, tatsächlich nach Deutschland kommen möchten?
Ich glaube, darüber könnte man nur spekulieren und das möchte ich von dieser Stelle nicht tun. Natürlich hat jeder der Betroffenen die Möglichkeit, sich dagegen zu entscheiden, bis zur letzten Minute sozusagen. Sie wissen, dass wir neben den Ortskräften ja auch den Kreis der sogenannten Menschenrechtsliste haben. Das sind Menschen, die einen Deutschlandbezug haben, aber die möglicherweise auch Bezüge zu anderen Staaten haben und wo es möglicherweise auch Optionen gibt, dass sie in anderen Staaten aufgenommen werden. Aber ich habe darüber keine belastbaren Einschätzungen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
Dann habe ich noch ein letztes Thema von Herrn Taibi von Al Jazeera. Und zwar geht es um Nord Stream 2. Bedeutet die Aussetzung der Genehmigung für das Nord Stream 2-Projekt das Ende des Projekts? Stecken politische Hintergründe hinter dieser Entscheidung? Das geht wahrscheinlich ans Wirtschaftsministerium, oder?
Ja, die Bundesnetzagentur ist hier eigentlich der richtige Ansprechpartner. Was ich Ihnen sagen kann, dass die Bundesnetzagentur im Zertifizierungsverfahren nach eingehender Prüfung der Unterlagen zu dem Ergebnis gelangt ist, dass eine Zertifizierung eines Betreibers der Leitung Nord Stream 2 nur dann in Betracht kommt, wenn der Betreiber in einer Rechtsform nach deutschem Recht organisiert ist. Und das muss und wird jetzt umgesetzt. Die Nord Stream 2 AG hat hier den Sitz in Zug in der Schweiz und hat sich entschlossen, eine Tochtergesellschaft nach deutschem Recht zu gründen. Das Zertifizierungsverfahren bleibt so lange ausgesetzt, bis die Übertragung der wesentlichen Vermögenswerte, personellen Mittel und so weiter auf die Tochtergesellschaft abgeschlossen ist und die Bundesnetzagentur hierfür die notwendigen Unterlagen erhält. Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dann kann die Bundesnetzagentur ihre Prüfung innerhalb des verbleibenden Restes der vom Gesetz vorgesehenen viermonatigen Frist fortsetzen. Das ist also ein regulatorischer Akt, der sich aufgrund des Auftrags der Bundesnetzagentur erfolgt. Und das ist kein politischer Akt. Das sind einfach regulatorische Fragen.
Dann bin ich hier mit meinen Fragen durch. Ich sehe auch im Saal keine weiteren. Dann wird dann, pardon, Herr Burger noch mit einer Nachlieferung.
Zu der Frage nach Russland und Ukraine kann ich sagen, dass der von russischen Staatspräsidenten Putin am 15.11. unterzeichnete Erlass, wonach die Einfuhr von Waren aus von den Separatisten kontrollierten Gebieten in der Ukraine nach Russland erleichtert und diese Waren hinsichtlich staatlicher Beschaffungen russischen Waren gleichgestellt werden, Geist und Buchstabe der Minsker Vereinbarung diametral entgegensteht und die weitere Spaltung des Donbass befördert.
Dann noch herzlichen Dank für die Nachlieferung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz. Dankeschön.